Guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum virtuellen Pressegespräch Lüften in Schulen. Mein Name ist Felix Pötschke, ich bin Pressesprecher im Umweltbundesamt und leite heute dieses Gespräch. Ich sitze hier neben der Kamera, deswegen sehen Sie mich nicht. Ich möchte Ihnen erstmal die Protagonisten vorstellen. Das ist zu Ihrer Linken Wolfram Birmili. Er leitet das Fachgebiet Innenraumhygiene und gesundheitsbezogene Umweltbelastung. Und zur Rechten ist Heinz-Jörn Moriske. Er leitet die Beratungsstelle Umwelthygiene im Umweltbundesamt. Noch zugeschaltet ist unser virologischer Experte Dr. Selinka. Er wird für spezielle virologische Fragen zur Verfügung stehen, falls solche auftauchen. Nochmal ganz kurz zum Ablauf. Wir werden jetzt kurz diese Handreichung, diese Lüftungsempfehlung für die Schulen vorstellen. Danach werden Sie Gelegenheit für Fragen haben. Bitte melden Sie sich im Chat, wenn Sie eine Frage stellen wollen. Wir rufen Sie dann auf. Falls das mit dem Ton nicht klappt, wenn Sie Ihre Frage nicht mündlich stellen können, dann schreiben Sie die bitte einfach in den Chat und wir nehmen die dann dran. Wir müssen ungefähr 9.15 Uhr aufhören, weil wir hier auch noch ein paar Kamerateams haben und danach die Kollegen zu einem Fachgespräch mit dem Hotel- und Gaststättenverband gehen müssen. Ich schlage vor, wir fangen direkt an. Meine Herren, bitteschön.
Vielleicht fange ich mal an. Heinz-Jörn Moriske, schönen guten Tag allerseits. Zur Chronologie. Die Handreichung, die jetzt erarbeitet wurde, ist als Ergebnis eines Fachgespräches bei der Kultusministerkonferenz. Ich bin dort für das Umweltbundesamt dabei gewesen und habe selbst den Vorschlag dort gemacht, ergänzend oder als Unterstützung für die Schulen in Deutschland, wie man jetzt im Winter verfahren soll, wenn es kälter wird, wenn gelüftet werden muss, aber andererseits auch draußen natürlich es kälter wird, wie der Infektionsschutz besser gewährleistet kann, dort diese Handreichung zur Unterstützung angeboten, dass wir die im Umweltbundesamt erarbeiten. Das ist Gott sei Dank durch Mitwirkung aller Beteiligten und sehr konzentrierte Aktion auch gelungen. Dieses wird morgen, das ist verteilt, die Handreichung an die Kultusminister, und es wird morgen auf der Kultusministerkonferenz von Frau Hubig auch nochmal auf die Tagesordnung gesetzt. Frau Hubig ist die Präsidentin, Bildungsministerin Rheinland-Pfalz und Präsidentin der KMK. Ich habe gestern mit ihr telefoniert nochmal. Morgen, wie gesagt, das ist auf der Agenda. Und ja, es ergeben sich aber immer wieder einige Fragen zu dem Ganzen, vielleicht kurz zum Abriss. Die entscheidende Botschaft ist, dass grundsätzlich gelüftet werden muss, dass das Lüften auch erfolgreich Viren abtransportiert. Natürlich nicht zu 100%, das hat auch das UBA nie behauptet und wird auch nie jemand anders behaupten, aber es ist trotzdem schon erstmal ein wirksames Instrument, um Viren, die über Aerosole in den Klassenzimmern verbreitet werden, rasch, effektiv und simpel aus den Klassenräumen zu entfernen. Und gelüftet werden muss konsequent in jeder Unterrichtspause. Übrigens erheben wir diese Forderung nicht erst, seit es diese Pandemien gibt, denn Lüften in Schulen ist auch früher schon ein Problemthema gewesen. Denken Sie bitte daran, dass auch Feuchtigkeit produziert wird, mit dem Resultat, dass Schimmel entstehen könnte, wenn die Feuchte nicht durch Lüften abtransportiert wird. Denken Sie an Ausdünstung aus Bauprodukten, Inventar, an Feinstaub und auch an das Kohlendioxid selbst, was in Schulen erhöht sein kann und über Lüften abtransportiert werden muss. Also die Notwendigkeit gab es früher auch schon und in jeder Unterrichtspause, auch diese Empfehlung gab es früher. Jetzt ist zusätzlich hinzugekommen, dass auch während der Unterrichtseinheiten alle 20 Minuten für kurze Zeit die Fenster geöffnet werden sollen. Und gerade dieser Punkt hat dann zu hitzigen Diskussionen geführt.
Hier steht man, hört nichts.
Bitte?
Hier steht man, hört nichts.
Man hört uns nicht?
Ja.
Und ich spreche trotzdem den Satz vielleicht zu Ende. Gerade der letzte Punkt mit dem Lüften alle 20 Minuten hat zu heftigen Diskussionen geführt, ob da nicht die Klassenräume zu sehr auskühlen und ähnliches. Mediziner haben uns nachweisen können, wir selbst auch durch Untersuchungen, hier steht auch eine CO2-Ampel auf dem Tisch im Hintergrund, dass bei weit geöffneten Fenstern, selbst wenn es draußen kalt ist, die Raumlufttemperatur 2 bis 3 Grad kälter wird. Und dort wird sich das Erkältungsrisiko steigt dadurch überhaupt nicht. Das ist von allen Kinderärzten und Medizinern bestätigt worden. Aber dennoch können wir gern über dieses Thema natürlich heute nochmal reden. Soweit vielleicht als Vorbemerkung von meiner Seite.
Okay, also der Ton scheint zu funktionieren, das ist ja schon mal gut. Okay, Herr Bemmeli, wollen Sie ergänzen?
Und willst du das mit den Ampeln machen?
Ja, ich würde hier mal unsere CO2-Ampel vorstellen, die wir auch hier im Umweltbundesamt nutzen beispielsweise. Wir wissen natürlich a priori in vielen Räumen nicht, wie der Lüftungszustand ist. Herr Moriske hat gesagt, wir brauchen Frischluft, um die Viren abzutransportieren. Und eine CO2-Ampel kann dabei helfen. Wir haben ja normalerweise in der Atmosphäre 400 ppm. Das ist die Einheit, in der CO2 gemessen wird. Und wenn wir jetzt viele Personen im Raum haben, die atmen alle CO2 aus. Die atmen natürlich auch Partikel aus, um die es ja im Moment geht auch. Und insofern kann CO2 dann ein Indikator sein für verbrauchte Luft. Und wir haben als Umweltbundesamt einen Leitwert von 1000 ppm. Das ist eine griffige Zahl, die ist motiviert aus der Geschichte der CO2-Forschung, wo man festgestellt hat, dass Konzentrationsschwächen und Gedächtnisleistung bereits nachlässt. Und die taugt aber für unseren Infektionsschutz eben auch. 1000 ist eine griffige Zahl. Wenn man die sozusagen auf der CO2-Ampel sieht, weiß man, jetzt ist es Zeit zu lüften, dann wird die Konzentration runtergehen und in dem Maß, wie wir Frischluft reinholen und die verbrauchte Luft abführen, gehen auch die virushaltigen Partikel dann aus dem Raum.
Den ihr jetzt, vielleicht kommen wir dann im Laufe der Sitzung hier, wir sind ja nur zu dritt, jetzt gerade sind wir bei 570, schauen wir mal, wie es jetzt in der nächsten Zeit ein bisschen ansteigt. Okay.
Vielleicht darf ich noch einen Hinweis geben, bevor die Fragerunde beginnt. Brisantes Thema ist auch immer wieder, ob zusätzlich zum Lüften auch Luftreiniger eingesetzt werden sollten. Ich denke, auch dazu wäre sogar uns sehr lieb, wenn wir kurz in diesem Pressegespräch auch dazu noch Ihnen ein paar Informationen geben könnten. Denn es gibt sehr viel heterogene und divergierende Aussagen dazu in den Medien, auch aus der Wissenschaft und den zuständigen Kommunen. Und wir würden das gerne aufklären heute.
Vielleicht können Sie das einfach schon mal ein bisschen ausführen, was wir in der...
Will ich gerne tun. Also das Problem ist, dass mobile Luftreiniger, worum geht es? Das sind Geräte, die man mobil im Raum platziert und die auf verschiedene Weise durch geeignete Maßnahmen die Luft von Partikeln reinigen. Das einfachste Prinzip ist wie zu Hause im Staubsauger. Sie haben einen Luftstrom, der durch ein Gerät geleitet wird und in dem Gerät sitzt ein Filter, in diesem Fall anders als beim Staubsauger, ein sogenannter Hochleistungsschwebstofffilter, kurz HEPA, diese Bezeichnung ist Ihnen sicherlich geläufig inzwischen, wobei HEPA aber mehr ein Jargonbegriff ist, exakt Bezeichnung sind H13, H14 Filter. Was haben die für Vorteile? Die haben den Vorteil, dass sie auch sehr kleine Partikel, und bei Viren handelt es sich darum, dass die immer an Partikeln gebunden sind, oft aber auch an sehr, sehr kleinen Partikeln, auch beim Ausatmen zunächst mal, dass nicht unbedingt Tröpfchen sind, größere Partikel, sondern auch im Aerosolbereich in der Luft durchaus kleinere. Und die müssen wirksam zurückgehalten werden mit den Viren und das geht durch diese HEPA-Filter. Das ist das eine, die eine Möglichkeit zur Virenretention. Es gibt eine andere, wo stattdessen UV-Licht eingesetzt wird. UV-Licht ist Virizid. Das weiß man aus der Badebecken-Wasserhygiene seit 20, 30 Jahren. Das weiß man aus Betrieben wie bei Tönnies oder anderen, auch in Krankenhäusern, wo die UV-Lampen stationär eingebaut sind und dann eingeregelt auf dem Umgebungsbereich über das UV dann Keime in der Luft abgetötet oder bei Viren spricht man ja von Inaktivierung, inaktiviert werden können. Das Problem bei den mobilen Luftreinigern ist aber folgendes, dass anders als bei erfolgreichen Prüfkammerversuchen, wo in der Regel eine Person simuliert wird, die virenbeladene Partikel abgibt in den Raum und dann wird geschaut, inwieweit, wie schnell werden diese Partikel reduziert durch den Betrieb des Luftreinigers. Das funktioniert in der Prüfkammer wunderbar. Das sind auch diese Studien der Bundeswehrhochschule München und andere, die da häufig immer gern zitiert werden. In der Praxis sieht es im Realraum, im Klassenraum aber vollkommen anders aus. Erstens wissen Sie nicht, ob Sie nur eine Person haben, die Viren abgibt. Und diese eine Person oder mehrere können es da vielleicht sein, geben die auch nicht nur einmal, sondern vielleicht auch über die ganze Unterrichtsstunde ab. Das ist das eine. Das zweite, ganz entscheidend im Realraum, wo sind diese Luftreiniger platziert? Das plakative Beispiel, was man dort gern geben kann, ist immer, die stehen vorne beim Lehrer. In der fünften Sitzreihe ist aber eine Schülerin oder Schüler, der dort oder die oder der beim Ausatmen Viren abgibt. Und bevor das zum Luftreinigergerät gelangt ist, sind in Reihe 1 bis 4 andere Kinder möglicherweise schon infiziert dadurch. Und der Raumluftreiniger gibt die Luft außerdem auch wieder ab. Und wenn er ungünstig steht, kann es dazu führen, dass durch die Abgabe der Luft, das ist ja ein Umluftverfahren, keine Frischluft, dann möglicherweise die Viren sogar noch mehr verteilt werden. Also lange Rede, kurzer Sinn. Unsere Hauptkritik beim Einsatz der mobilen Luftreiniger ist, dass sie nie als Ersatz für das Lüften bitte gesehen werden, allenfalls als Ergänzung und das auch nur in bestimmten Situationen, wenn ich tatsächlich organisatorisch nichts ändern kann, Fenster nur Oberklappen öffnen kann und sonst überhaupt nicht. Und dann muss aber sehr sorgfältig überlegt werden, wie platziere ich die Geräte, das muss sorgsam austariert werden, sonst ist das ein völliger Trugschluss und kann sogar nach hinten losgehen, dass man glaubt, diese Geräte würden die Virenfracht im Klassenraum minimieren, möglicherweise sogar noch besser verteilen. Und wie gesagt, ich betone nochmal, ein Ersatz für aktives Lüften sind sie ohnehin nicht, weil sie auch kein Kohlendioxid und keine Feuchte und sonstige Schadstoffe abtransportieren.
Gut, vielen Dank. Ich würde vorschlagen, es haben ja alle auch die Handreichung schon vorab zum Studium bekommen, dass Sie jetzt, wenn Sie Fragen haben, sich bitte im Chat melden und dann können wir sie nacheinander aufrufen. Nicht so viele Fragen gibt anscheinend, können diejenigen, die eine haben, jetzt auch vielleicht einfach reinsprechen. Scheint ja einigermaßen handhabbar zu sein.
Dann will ich nochmal meine natürliche Schüchternheit überwinden hier und die erste Frage stellen. Bärbel Kraus hier von Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten. Ich habe den letzten Teil nicht ganz genau mitbekommen, was Sie gesagt haben über die Problematik von Luftreinigungsgeräten gilt für die beiden Typen, die Sie vorgestellt haben, also für die Geräte unterschiedslos. Also dass die Sache mit der Platzierung im Raum wichtig ist und dass sie prinzipiell nur als Ergänzung gesehen werden kann. Da gibt es keinen Unterschied zwischen unterschiedlichen Geräten.
Da gibt es keinen Unterschied, das ist richtig, Frau Kraus. Es gibt allerdings Unterschied bezüglich der Retentionstechniken. Also da ist UV-Desinfektion leider Gottes auch nicht gleichzusetzen mit den Gewebefiltern, den hochabscheidenden Filtern. Bei denen weiß man seit Jahren, die werden ja auch in Krankenhäusern in dreistufigen Filtereinlagen, haben sie am Ende immer diese Hochleistungsschwebstofffilter, damit keine Keime in den Operationssaal gelangen. Das funktioniert. Bei UV-Technik funktioniert das stationär an der Decke oder in Räumlichkeiten im Labor. In den mobilen Geräten, das haben uns leider Gottes selbst auch Hersteller versichert oder gesagt, so will ich das mal neutraler ausdrücken, in Gesprächen, ist die Zuverlässigkeit der Virenreduktion in Kombination mit den mobilen Luftreinigern bei vielen Geräten noch gar nicht erprobt worden. Die Geräte werden aber massiv in den Markt gedrängt. Und so dass auch dort einfach unsere Bitte ist und unsere Aufforderung auch an die Hersteller erstmal valide Prüfungen vorzunehmen und mit den Prüfergebnissen an die Anwender heranzutreten und zu sagen, bitte stellt das so und so auf, betreibt die Technik so und so. Ich will vielleicht zwei Aspekte sagen, warum UV schwieriger zu handeln ist als die einfache Filtration über Gewebefilter. Bei UV-Technik sind zwei Kriterien entscheidend, damit überhaupt Viren inaktiviert werden. Das ist einmal die Strahlungsintensität, kann sich jeder Laie auch vorstellen, auf die Luft, die durch das Gerät strömt. Und es ist aber auch die Verweilzeit der Luft im Bereich der UV-Lampe. Und wenn das nicht vorher genau austariert wurde und eingeregelt wird auf die jeweilige Klassenzimmersituation, dann funktioniert es möglicherweise gar nicht so, wie in der Praxis, wie von den Herstellern versprochen.
Vielen Dank, Herr Moriska. Haben wir das mit den Fenstern nicht öffnen schon gemacht?
Wenn ich darf, würde ich mich gerne einschalten. Armin Himmelrath vom Spiegel.
Ja, bitte, Herr Himmelrath.
Was Sie beschrieben haben an Lüftungskonzepten, hat ja sehr viel zu tun mit Fenstern, die sich öffnen lassen, und zwar weit öffnen lassen. Sie haben in der Empfehlung ja geschrieben, Kipplüftung reicht nicht. Jetzt hören wir aus vielen Schulen, von vielen Lehrkräften, dass genau das Problem ist, dass eben viele Klassenzimmer sich gar nicht oder gar nicht ausgestattet sind mit Fenstern, die weit geöffnet werden können. Was tun?
Kann ich auch direkt beantworten. Also dieses typische Beispiel Fenstergriffe abgeschraubt, auch das wurde uns immer an uns herangetragen in Grundschulen, damit die Kinder nicht rausfallen. Da muss man wirklich sagen, das muss organisatorisch und technisch geändert werden, die müssen wieder ran. Das ist kein Kriterium zu sagen, der Raum kann nicht genutzt werden oder ich stelle mir Luftreiniger hin, weil ich nicht über Fenster lüften kann. Es gibt in der Tat in einigen Schulen die Situation, wo man die Fenster geteilt hat in Fenster unten und oben und diese sogenannten Oberlichter, nur die Oberlichter zu öffnen sind und die manchmal auch nur auf Kipp. Da gibt es aber auch inzwischen Instrumentarien, wie man das mit relativ einfachen Mitteln ändern kann, indem man in die Fensterscheiben einfache Ab- und Zuluftanlagen einbaut. Die kosten auch nicht die Welt, das ist auch binnen weniger Zeit realisierbar und darüber Ventilator gestützt auch in solchen Räumlichkeiten einen Luftaustausch hinbekommt. Was wir nicht wollen, das sage ich ganz offen und deutlich, dass in Räumen, in denen nicht über Fenster gelüftet werden kann, anstelle dessen Luftreiniger aufgestellt werden und nur darüber gelüftet, in Anführungsstrichen gelüftet werden soll. Das funktioniert schlichtweg in der Praxis nicht.
Prima, vielen Dank. Gibt es weitere Fragen?
Könnten Sie nochmal, ich kann mir darunter nichts vorstellen, Zu- und Abluftanlagen, sind es so Einschnitte in den Fenstern, also mit, wo dann Klappen aufgehen oder wie muss ich mir das technisch vorstellen? Das ist die eine Frage und die andere Frage nochmal, also wenn wir jetzt ein paar Monate vorausblicken und wirklich Winter haben, also wird es dann also sozusagen mit den Temperaturbedingungen, wie Sie gesagt haben, also wenn wir minus 10 Grad haben oder so, wird es dann immer noch so sein, dass die Raumtemperatur nur um 2-3 Grad sinkt, also wenn alle 20 Minuten für 3 Minuten gelüftet wird?
Also ich fange mal mit Letzterem an. In der Tat, diese minus 10 Grad ist natürlich wirklich nur ein Sonderfall, wenn Sie minus 10 Grad in den Pausen lüften, draußen über 10, 15 Minuten, dann kühlt die Luft vielleicht um 5 Grad Celsius ab. Viel mehr wird es aber auch nicht sein. Sie dürfen nicht vergessen, dass Sie auch Wärmespeicher im Raum haben, dass Sie Personen haben, die selbst Wärme abgeben. Also es ist keineswegs so, dass bei weit geöffneten Fenstern die Luft 20 Grad drin hat, die geht vollständig nach draußen und dann kommt die minus 10 Grad kalte Luft in den Raum. Um Gottes Willen, das ist nicht so in der Praxis. Und auch von der Physik nicht, aber insbesondere von der Bauphysik einfach nicht. Sodass letztendlich, wie gesagt, unbenommen von solchen Extremfällen dennoch in den Pausen konsequent gelüftet werden muss, dann müssen halt die Schülerinnen und Schüler in der Pause notfalls raus aus den Klassenräumen, wenn es dort zu stark abkühlt. Zum Glück wird aber die Temperierung recht rasch wieder erreicht, wenn man den Unterrichtsbeginn später hat. Diese 20 Minuten zwischendrin, da kann man allgemein sagen, je größer das Temperaturgefälle außen innen, desto kürzer ist die notwendige Lüftungsdauer. Das ist sozusagen der positive Nebeneffekt. Natürlich kann die Luft dort stärker auskühlen, aber Sie müssen gar nicht so lange lüften, weil die Luft binnen kurzer Zeit viel stärker ausgewechselt wird, als wenn Sie im Hochsommer die gleiche Temperatur innen und außen hätten. Zu Ihrem ersten Teil, Frau Kraus, der Frage nochmal zu den Techniken. Wir reden jetzt über simple Techniken. Wir reden nicht über aufwendige zentral geregelte raumlufttechnische Anlagen, ist ja der offizielle Nomenklaturbegriff für alle diese Lüftungsanlagen. Darüber sprechen wir nicht, die können Sie auch nicht binnen kurzer Zeit nachrüsten, sondern es geht wirklich um stationär, dezentral in jedem Klassenraum. Und da gibt es ganz simple Dinge, wie entweder das über Sensoren, das können auch Kohlendioxidsensoren, was Wolfram Birmli vorhin ansprach, das können können VOC-Sensoren oder ähnliches sein, über die dann Fenster automatisch sich öffnen. Was ich vorhin ansprach, war aber andere Systeme, dass man in die Fensterscheibe, die nimmt man raus und da stellen sich ganz simpel vor, da wird ein Ventilator eingebaut und der führt die Luft nach draußen ab. Die muss dann irgendwo allerdings im Raum wieder zugeführt werden. Entweder geht es durch Ritzen in die Türen und deswegen ist besser nicht nur eine reine Ablufttechnik, sondern auch die Zuluft über solche Systeme in den Scheiben zu realisieren. Das ist relativ kostengünstig und auch relativ zeitnah realisierbar.
Was heißt kostengünstig konkret? Wie viel kostet sowas im Raum?
Ja gut, ich will es mal salomonisch beantworten. Das ist nicht teurer, als wenn Sie sich einen Luftreiniger für 3.000 bis 4.000 Euro in den Klassenraum stellen. Ich denke, das beantwortet indirekt Ihre Frage. Nein, Scherz beiseite, aber da gibt es natürlich teure und unterschiedliche aufwendige Techniken. Und wie dort die Marktsituation bezüglich Preis ist, wissen wir schlichtweg nicht. Aber in dieser Größenordnung wird sich das bewegen. 3, 4, vielleicht auch 5.000 Euro. Aber so viel bezahlen Sie für Luftreiniger, wenn die verlässlich sind, auch schon.
Okay.
Darf ich noch vielleicht hinzufügen? Ich denke, wir reden hier jetzt wirklich über kurzfristige Maßnahmen. Ich denke, das ist auch natürlich nicht optimal, wie wir ja feststellen, wegen den Temperaturunterschieden im Winter. Ich denke, was die langfristige Forderung von uns als Umweltbundesamt ist, dass alle Schulen mit Lüftungsanlagen ausgestattet werden. Und das Stichwort ist hier die Komfortlüftung. Das heißt, das ist eine Lüftungsanlage mit Wärmetauscher, wo dann im Winter die kalte Luft durch die Abluft angewärmt wird und insofern frische, warme Luft eintritt. Und das sind Dinge, die wir als Umweltbundesamt schon seit langem fordern, die aber eben leider nur geringen Niederschlag finden dann vor Ort und wenn es dann darum geht, die entsprechenden Gelder zu investieren. Und das ist schade, denke ich. Aber deshalb wollen wir auch nochmal darauf hinweisen, dass wir hier nicht nur auf die kurzfristigen Maßnahmen, die wir hier beschreiben, sondern wir sollten auch nicht im Auge verlieren, das jetzt als Startpunkt zu nehmen, langfristig eben zu investieren in Schulen.
Wir stehen und spielen uns mal die Bälle hier zu, weil ich denke, das passt gut. Vielleicht nur als Info für Sie.
Moment, alle. Stopp, im Augenblick scheint der Ton weg zu sein. Ich weiß nicht warum.
Jetzt ist es wieder da.
Okay, okay. Na, sehr gut. Ich wollte nur kurz noch ergänzen, weil wir uns ganz gut die Bälle hier jetzt auch zuspielen.
Vielleicht kann Herr Birn die einmal das noch wiederholen, weil da war gerade der Ton weg.
Okay, alles klar. Genau. Ich wollte noch mal darauf hinweisen, das, was wir hier besprechen heute mit Lüften und auch, ich sag mal, dass man Klassenzimmer ertüchtigt und dass man Fenstergriffe wieder anschraubt, das ist natürlich nicht das Optimum. Das sind, ich denke mal, kurzfristige Lösungen, die man aber machen kann, um sozusagen hier das Infektionsrisiko zu minimieren, ohne dass man jetzt sich viel Gerätetechnik anschafft, ja, wo man nicht weiß, wie lange man die noch braucht. Unsere Forderung als Umweltbundesamt ist eigentlich, dass alle Schulen früher oder später, und das gilt nicht nur für Schulen, es gilt auch letzten Endes für Kultur, Veranstaltungssäle und überall, wo viele Menschen zusammenkommen, dass man dort Lüftungsanlagen einbaut. Das Stichwort ist die Komfortlüftung. Das funktioniert nämlich auch im Winter wunderbar. Bei der Komfortlüftung ist es so, die Luft, die von draußen reinkommt, wird angewärmt in einem Wärmetauscher durch die abgehende Luft. Das heißt, wir vermeiden hier auch eben den großen Wärmeverlust und das spart auch Energie, das ist auch nachhaltig. Also das ist die Lösung, die wir eigentlich langfristig anstreben sollten. Aber wie wir wissen, das ist auch nicht in unserer Hand. Wir können das empfehlen, das muss eben vor Ort umgesetzt werden und wir möchten eben für dieses Thema sensibilisieren, weil das wäre, die Komfortlüftung wäre die nachhaltigste Lösung in dem Sinne. Dann hätten wir gute Luft, wir haben Abtransport von Viren, wir haben Abtransport von Kohlendioxid, also das heißt gute Lärmleistung auch und wir hätten Abtransport von Feuchte und das sind eigentlich, dann wären alle Dinge in solchen hoch belegten Gebäuden gelöst.
Vielleicht ergänzen als Info von meiner Seite noch, 9 von 10 Schulen haben keine Lüftungstechniken. Wir sprechen jetzt über das, was Wolfram Birmli gerade berichtet hat. Das sind zentral gesteuerte Lüftungsanlagen, die im Neubau seit 10 Jahren schon von uns übrigens empfohlen werden und 2017 nochmal durch einen Expertenkreis auch nochmal ausdrücklich, nachdrücklich gefordert wurden. Aber auch bei umfassenden Arbeiten im Bestand sollte man wirklich überlegen, ob man nicht diesen Schritt gleich mitgeht. Die Pandemie ist jetzt da kein guter Anlass, aber immerhin ein Anlass dafür, mal ohnehin zu überlegen, wie kann man die Lüftungssituation in Schulen künftig nachhaltig verbessern. Das ist, denke ich, die Botschaft von Kollegen Birmli eben gewesen und das ist ausdrücklich auch von unserer Seite natürlich so zu unterstützen, insgesamt von unserer Seite.
Wunderbar, vielen Dank. Gibt es weitere Fragen?
Haben Sie eine Vorstellung, was so ein Investitionsprogramm kosten würde, um die Schulen damit auszutauschen, mit diesen Wärmeluftauschern?
Ja, gucken Sie da mal auf die Homepage des Umweltbundesamtes. Da gibt es vom Arbeitskreis Lüften, das ist ein Expertenkreis, wo nicht nur Behördenmitarbeiter dabei waren, sondern die Lüftungsbranche, Architekten, Planer und so weiter. Da sind auch Angaben über die einzelnen Szenarien durchgespielt. 2017 nennt sich Empfehlung zur Lüftungstechnik in Gebäuden Teil 1 Bildungseinrichtungen. Gucken Sie da mal bitte einfach rein, da steht das alles drin, wie diese Kostenspanne ist. Die kann nämlich sehr unterschiedlich sein. Also jetzt einfach eine Zahl in den Raum zu stellen, wäre, glaube ich, falsch, weil das hängt von der Gebäudesituation ab, von der Räumlichkeit. Wie viele Gebäude werden zentral versorgt, werden einzelne Etagen abgekoppelt, werden dezentral vielleicht sogar einzelne Räume versorgt. Das steht da aber bitte alles drin.
Ja, also um Ihnen mal grob eine Zahl zu geben, es geht um ein paar Prozent der Bausumme, wenn man jetzt einen Neubau eben errichten würde. Wir kriegen aber immer noch leider mit, dass Schulen neu gebaut werden und gespart wird letzten Endes an der Lüftungstechnik. Wir wurden auch schon gefragt, das war schon vor der Epidemie, wurden wir gefragt, müssen wir hier eine Lüftungsanlage einbauen wegen dem CO2? Sind die CO2-Leitwerte verpflichtend? Sind das Grenzwerte? Dann haben wir geantwortet, das sind keine Grenzwerte, aber es ist trotzdem gut, wenn Sie das im Kopf behalten und Ihren Schülern eine gute Luft bieten. Und dann kam beim Gegenüber nur der Aufatmer, ach, wenn es kein Grenzwert ist, dann brauchen wir es nicht. Und eben dieser Spruch, den wir immer oft gehört haben, ist, es ist noch niemand erstunken, aber es ist schon niemand erfroren, dessen sind wir jetzt eines Besseren belehrt. Und wir hoffen, dass das auch jetzt einen Ansporn gibt, in die Richtung nachhaltiger Investitionen zu denken.
Da gibt es noch eine Anschlussfrage von Herrn Munzinger von der Süddeutschen Zeitung, warum wir die Komfortlüftung dazu nicht kurzfristig auch empfehlen.
Na, weil es einfach kurzfristig nicht realisierbar ist. Also das können Sie nicht schlichtweg jetzt, da ist die Pandemie vorbei, selbst wenn die noch ein halbes Jahr andauert, also das kriegen Sie gar nicht hin. Das muss geplant werden, das muss auch durch die Bauordnungsbehörden genehmigt werden. Das ist nicht eine Sache, da kann jetzt eine Schule sich entscheiden, ich baue jetzt hier mal um in den Sommerferien und baue mir jetzt hier eine Raumlufttechnik ein. Also es wäre schön, wenn es so einfach ginge, aber wir sind alle auch in Deutschland, wir haben hier sehr viele bürokratische Hürden, das wissen wir alle, das meine ich jetzt auch gar nicht unbedingt bewertend in die eine oder andere Richtung, aber es ist einfach so, dass dort verschiedene Behörden und Institutionen natürlich zu beteiligen sind, um sowas zu realisieren. Bei Neubauten, wie gesagt, sollte es allerdings auch jetzt schon, das vielleicht auf Ihre Frage hin, warum berücksichtigt man das nicht jetzt schon? Bei Neubauten sollte es bitte jetzt schon Standard sein. Das ist aber eine Forderung, die wir auch nicht erst seit der SARS-CoV-2-Pandemie erheben, sondern wie gesagt schon seit einigen Jahren, leider Gottes, Wolfram Birmli hat es gesagt, wird es aus Kostengründen, wo wird der Rotstift angesetzt, bei der Lüftungstechnik. Es ist leider so, muss man leider Gottes auch so sagen.
Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Keine gehobenen Hände bei den Teilnehmern, keine Fragen im Chat, Dann bedanke ich mich bei Ihnen, dass Sie teilgenommen haben. Für alle Hörfunkjournalisten, wir bereiten jetzt die Aufnahme vor, schicken Ihnen die zu, soweit Sie sich dafür angemeldet haben. Ansonsten finden Sie das auch in Kürze auf der Seite der Pressemitteilung direkt zum Download. Und wenn noch Fragen sind, melden Sie sich einfach bei uns an der Pressestelle. Wir werden das dann so schnell wie möglich versuchen zu beantworten. Vielen Dank und auf Wiedersehen.
Vielen Dank. Tschüss.
Danke, tschüss, auch von der Wissenschaft.
Wir sehen, ja.